Chantal Ahmed war mein Gast in dieser Folge von Spirits Are Calling und ich sag dir gleich, es war eines dieser Gespräche, bei dem ich mehrfach gedacht habe, ja genau das. Chantal ist Coach und Naturcoaching-Therapeutin. Sie arbeitet mit Psychoneuroimmunologie, mit schamanischer Praxis und ganzheitlicher Gesundheit. Und ihre Klientinnen sind meistens Frauen, die irgendwann merken, hier stimmt irgendetwas nicht. Erschöpfung, Autoimmunerkrankungen, das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wer sie eigentlich sind. Aber bevor Chantal diesen Weg gegangen ist, war sie selbst an diesem Punkt. Sie spricht darüber, wie sie als Jugendliche nie wusste, wer sie eigentlich ist, wie sie sich angepasst hat, Grenzen übersehen hat, nach Anerkennung gesucht hat, ohne es zu merken und wie sie jahrelang in toxischen Beziehungen festgehangen hat, ohne zu gehen und wie sie am Ende über einen Jahreskreis mit schamanischer Arbeit endlich das gefunden hat, wonach sie so lange gesucht hat. Und was mich besonders berührt hat und womit Chantal auch wirklich offene Türen bei mir einrennt, ist, dass sie zwischen Fachwissen und Spiritualität keine Grenze mehr zieht, denn für sie gehört beides zusammen und ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode, warum Erschöpfung kein Willensproblem ist, sondern oft ein biologisches Signal, das gehört werden will.
Wenn ich dich so ganz persönlich frage, wie bist du denn auf diesen Weg gekommen, den du jetzt ergehst? Wie würdest du das beschreiben?
Wie viel Zeit haben wir? ich versuche es kurz zu fassen und gleichzeitig aber die wichtigsten Eckpunkte vielleicht zu nennen. Da, wo ich jetzt bin, als Coach und als Therapeutin und als auch schamanisch spirituell Arbeitende, als Naturcoachin, Therapeutin und ja, so mit all den Herausforderungen und Learnings, die ich so hinter mir habe, diesen Weg, ich würde sagen, den gehe ich irgendwie schon in einer gewissen Weise seit meiner Geburt, seit meiner Kindheit. Schamanische Arbeit war tatsächlich schon, ohne dass ich das bewusst gesucht habe und damals wusste, was es ist, in meiner Kindheit präsent, weil ich eine Freundin hatte, die direkt neben mir gewohnt hat und ihre Eltern, die haben regelmäßig am Wochenende Trommelreisen und Krafttierreisen und so gemacht mit ihren Freunden und wir zwei Mädels saßen da mittendrin. So. Also ich habe mich da schon total wohl gefühlt, ohne dass ich eben genau wusste, was ist das eigentlich. Und ja, ich war ein Kind, das sehr, sehr schüchtern und zurückhaltend war und immer nach irgendwie Erlaubnis und Bestätigung im Außen gesucht hat. Und das hat sich in meiner Jugend dann sehr doll bemerkbar gemacht, indem ich eigentlich überhaupt kein eigenes Selbst entwickelt habe oder dem gefolgt bin, was mir selbst gut tut, sondern immer eben auch da geguckt habe, ne, was macht so die Peer Group, was machen andere Jugendliche. Ich will irgendwie Anschluss finden, ich will irgendwo dazugehören, mich da ganz, ganz krass angepasst habe. Und heute weiß ich, warum das damals so war, aus welchen Prägungen das heraus entstanden ist. Und ja, ich habe eben immer irgendwie nach einem Platz gesucht, ne? Nach meinem Platz, wo ich hingehöre, wo ich das Gefühl habe, ich bin willkommen und irgendwie eben auch geliebt zu sein, ja, wertvoll zu sein für jemanden. Und ich habe mich dafür sehr oft verbogen, ja, also angepasst, um irgendwo dazu zu passen, gefühlt, ja, irgendwo reinzupassen. Wusste nie so wirklich, wer bin ich eigentlich, was kann ich gut und hatte dementsprechend dann auch so während Studium und Ausbildung immer so diesen Zug hin zu mich selbst kennenzulernen, zu verstehen. Also gerade so Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitstests. Und später kam dann die Astrologie dazu. Und das war für mich so ein, okay, krass, was man da über sich selbst erfährt, was einem irgendwie interessanterweise auch wieder von außen so diese Bestätigung gibt dafür, wer man ist. Also ich hatte selber nie ein Gefühl dafür oder habe das nicht entwickelt, so ein Selbstbewusstsein eigentlich und auch einen guten Selbstwert, zu wissen, was ich gut kann. Ich wusste immer nur, was ich nicht kann, also, was ich nicht gut kann und was ich eigentlich aber können möchte oder wie ich sein möchte. Aus diesem Gedanken heraus, dann gehöre ich dazu. So. Und mit meinem Studium, ich habe Gesundheitsmanagement studiert, kam eigentlich das erste Mal dieses Gefühl von, hey, da ist was, was ich gut kann. und was mich auch interessiert. Also ich war in der Schule nicht gut, das ist mir super schwer gefallen. Ich habe mit 3.0 mein Abi gemacht und auch wirklich gerade so geschafft. Das war ganz spannend. Ich habe, um meine Noten irgendwie zu retten, in Religion mein mündliches Abitur gemacht. Ja, und das war meine beste Note im Abi. Und das hat mir wirklich den Schnitt gerettet, weil ich in damals Wirtschaftslehre tatsächlich durchgefallen bin. Und weil aber eben die Noten dann miteinander ja verrechnet werden, hat es dann aber zum Glück doch gereicht. Naja, also ich habe während des Studiums das erste Mal das Gefühl gehabt, ja, da ist was, was ich gut kann, was mich interessiert. Und habe in der Zeit im Fitnessstudio gearbeitet auch. Das war ein duales Studium. Und so fing dann eigentlich mein Weg an in diesem Gesundheitsbereich. Ja, erst so ganz klassisch über Ernährung und Sport. Ich war zu dem Zeitpunkt selber so ein bisschen pummelig und wollte halt auch da mit diesem Blick nach, wann werde ich geliebt und wie muss ich dafür aussehen, natürlich in Form kommen. Und das habe ich auch sehr gut geschafft, habe abgenommen und habe mich dann auch richtig wohl gefühlt und war da ja in so einem Zustand von, ich saug alles auf, was ich darüber lernen kann, und hatte da richtig, richtig Freude dran. Und das hat im Prinzip so diesen Weg mit begleitet. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was macht Gesundheit aus? Was macht das aus? Ja, unsere Ernährung, was hat die für einen Einfluss? Was hat Stress für einen Einfluss? Und es kam eben mit jedem Buch, das ich in die Finger gekriegt habe, Neues dazu, aber auch neue Fragen, neue Türen, die sich da gezeigt haben, geöffnet haben. Und so kam ich dann zur Psychoneuroimmunologie, die sich dann halt viel damit befasst, wie arbeiten eigentlich all unsere Systeme in uns zusammen und auch mit der Umwelt zusammen.
Mhm. Und auch, darf ich dich kurz unterbrechen, weil ich finde das ultra spannend. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück, ein Stück in die Jugend, weil du gesagt hast, du hast immer so seit deinen Platz gesucht, ne, und warst immer viel am Ausprobieren. Mhm. Ist das für dich ein bewusster Struggle gewesen oder ist es mehr so ein bisschen vielleicht auch aus einer Langeweile heraus entstanden, oder war dir klar, mir fehlt etwas im Leben? Das ist die Frage, worauf
Ich glaube, das war tatsächlich ziemlich unbewusst. Ja, diese Suche nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach dem Gefühl, hier gehöre ich hin. Mhm. Aber nicht bewusst gesteuert. Ich hatte damals auch noch gar nicht diesen Bezug zu Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinn. Das kam dann erst später, wirklich auch während des Studiums. Und damals war das sehr unbewusst, ne, aus eben alten Prägungen und Mustern heraus. Und das habe ich dann eben rückblickend, ja, erst so erkannt, ja, was mich da eigentlich so angetrieben hat. Ja.
Kannst du eine Situation vielleicht mal darstellen? Weil ich glaube, das ist etwas, so den eigenen Platz suchen im Leben und in der eigenen Welt ist was, was ganz, ganz viele interessiert. Ich weiß, dass hier viele zuhören, die schon lange auf dem Weg sind, die sich nach Methoden und Tools sehnen, die einfach funktionieren, dauerhaft funktionieren, ne? In die Selbstermächtigung zu kommen. Also wie sah so dein typischer Alltag aus, oder gab es auch so einen Schlüsselmoment, in dem du das bemerkt hast?
Also der Alltag davor, bevor, also so in der Jugend, meinst du?
Oder? Ja, oder auch schon im jungen Erwachsenenalter, also diese Suche, dein Alltag in dieser Zeit der Suche.
Okay. Also in dem Moment, in dem das noch so super unbewusst war, ich war zum Beispiel in einer Beziehung, in der, ne, das war so die erste große Liebe, und dementsprechend natürlich auch so das Gefühl, okay, da ist echt jemand, ne, da ist ein Junge, der mich mag und der sich für mich entscheidet. Und gleichzeitig bin ich dem aber immer hinterhergerannt. Also wir haben nie wirklich was alleine gemacht, auch immer nur auf meine Initiative hin und auch eigentlich meistens mit seinen Freunden irgendwie gemeinsam. Ja? Das heißt, wir haben draußen irgendwo rumgelungert so, und haben oder bei irgendwem zu Hause, so die Jungs, die haben gezockt. Na, und ich war halt dabei. So, und so haben wir irgendwie unsere Zeit miteinander verbracht. Manchmal dann halt noch, dass wir dann wirklich irgendwie erst mit den Kumpels unterwegs waren und dann waren wir nochmal bei ihm. Und es hat sich gezogen über, keine Ahnung, ich glaube 1,5 oder 2 Jahre. Und ein ganz krasser Moment war auch, dass der mich hat 3 oder 4 Stunden warten lassen, weil der mit einem anderen Kumpel unterwegs war, mit meinem Roller damals, ja. Und ich habe einfach draußen irgendwo gehockt und gewartet. Und es war ja eine Zeit, da gab es noch keine Smartphones. So, das heißt, ich habe einfach da gesessen und habe gewartet und habe durch die Gegend gestarrt und halt immer mal wieder, ich glaube, ein SMS oder so geschickt, von wegen, wann seid ihr endlich wieder da? Und anstatt zu sagen, leck mich am Arsch, ich fahre jetzt nach Hause, ich mache mich doch hier nicht zum Affen, habe ich das ausgehalten und habe einfach gewartet, ohne dann irgendwie auch noch wütend zu sein darüber. Ja, so, also sowas habe ich toleriert, ja, und mitgemacht, einfach weil da war dieser erste Freund und ich wollte so sehr seine Aufmerksamkeit und ohne zu merken, dass das absolut toxisch eigentlich ist für mich in dem Moment, ja, und es sehr angebracht gewesen wäre, darüber wütend zu sein, dass man da so sitzen gelassen wird, wie respektlos, ja, also das, und das habe ich in diesem Moment überhaupt gar nicht registriert, was mich da eigentlich so antreibt, das mitzumachen. Mhm. Und später auch war es so, ich habe ja dann, wie gesagt, ich habe studiert, ich habe duales Studium gehabt. Das heißt, ich habe schon wie einen Vollzeitjob eigentlich gemacht, ja, Vollzeit gearbeitet im Fitnessstudio. Und da war es dann so, ich habe viel spät gearbeitet. Ich hatte also den Vormittag so zur freien Verfügung. Und habe meistens dann gelesen, auch da schon über ja Training oder da ging es dann so langsam los mit Persönlichkeitsentwicklung. Und auch da gelesen, um Wissen anzusammeln. Natürlich, weil es mich interessiert hat und weil ich neugierig war, aber auch darüber wieder so einen gewissen Wert zu bekommen, ja, über das, was ich weiß und das, was ich so lese. Zu der Zeit habe ich dann angefangen, einen Blog zu schreiben, weil ich halt dieses Wissen irgendwas mit damit machen wollte. Und ich habe dann Sport gemacht, ich bin arbeiten gegangen, habe mir Essen vorgekocht. So. Also das war eigentlich so der Tag so in meinem Alltag. Ich habe mich irgendwie weitergebildet. Ich habe Sport gemacht, gearbeitet und habe dann während der Arbeit halt auch irgendwie aber so Aufgaben gehabt, die ich eigentlich gar nicht so richtig machen wollte. Ich habe dann mehr so Erstberatungen gemacht im Fitnessstudio, Vertrieb, ja, so Verträge, Vertragsgespräche da mit den Interessenten geführt, wollte aber eigentlich Ernährungsberatung machen oder halt auch das Training mit den Leuten. Und anstatt das anzusprechen, habe ich halt immer darauf gewartet, dass jemand mein Potenzial erkennt und mich dann sozusagen einlädt, möchtest du das denn mal machen? Aber ich habe mich nie getraut, diese Initiative zu ergreifen. Ja, und so hat sich das lange Zeit irgendwie so durchgezogen, bis ich dann eben die Ausbildung angefangen habe in der Psychoneuroimmunologie. Da bin ich aus dem Fitnessstudio raus. Da war dann mein Studium auch schon zu Ende. Und dann war ich in einem Barfußschuhladen und habe da gejobbt, weil ich nebenbei dann ja da schon das Ziel hatte, okay, scheinbar, das ist so lustig im Nachhinein, scheinbar kann ich in den Jobs, die ich bisher so gemacht habe, nicht das machen, was ich eigentlich gerne machen will. Ohne aber irgendwie zu erkennen, dass ich vielleicht auch selber mal einfach danach fragen könnte, ja, so mich so einbringen könnte. Und Selbstständigkeit, das ist the way, weil dann kann ich einfach so arbeiten, wie ich will, auch mit allem, was ich halt bisher so gelernt habe. Ja, und das war dann ab da irgendwie das Ziel, wo ich dachte, okay, die Selbstständigkeit, das ist der Platz. Also so rückblickend, ich habe immer gedacht, erst wenn ich XY, ja, dann habe ich meinen Platz oder da wartet der Platz. Na, so, es ist, war immer so dieses, ich muss erst eine bestimmte Sache erreichen, ich muss erst noch irgendwas tun, noch irgendwas lernen, noch eine Fortbildung machen, so. Also es war immer irgendwie an eine Bedingung geknüpft, an etwas, was ich noch tun muss, um. Ja, und ja, ich war in der Zeit dann auch wieder in einer Beziehung und da war, wenn ich so darauf zurückblicke, an sich, diese Zeit war eigentlich eine sehr, sehr coole. Also da hatte ich echt so, glaube ich, das erste Mal richtig das Gefühl, ich komme langsam an diesem Platz, an diesem, ich habe jetzt was gefunden, beruflich, was mich interessiert, was mich begeistert, wo ich gut drin bin, was ich sehr gerne mache und wo ich auch positives Feedback bekomme. Ja, da war ich, das war dann auch schon so der Anfang von Instagram, so dann damit irgendwie präsent zu sein. Und in der Beziehung war ich, ja, auch an sich war das phasenweise eine sehr glückliche Beziehung. Und da war dann tatsächlich dieser Punkt von, okay, jetzt noch die Selbstständigkeit, jetzt noch, ne, finanziell irgendwie eine gute Stabilität aufbauen, das auch immer irgendwie schwierig war. Es hat immer gerade so gereicht. Heute frage ich mich, wie ich irgendwie mit einem Studentengehalt leben konnte. Unvorstellbar, mit, keine Ahnung, unter 1000 Euro irgendwie über die Runden zu kommen. Ganz verrückt. Ja, und das war immer irgendwie ein Thema. Und ich kam so nach und nach der Selbstständigkeit immer näher. Und auf diesem Weg, da kommt man dann ja auch unvermeidbar mit gewissen Ängsten in Verbindung, ja, so sich immer sichtbarer zu machen mit diesem Thema, für das man sich so begeistert. Und bin ich da wirklich schon gut genug dafür? Kann ich Menschen wirklich helfen damit? Und so kam ich dann über ein paar Zwischenschritte dann auch mit der schamanischen Arbeit in Verbindung. Und das war ein ganz spannender Punkt, weil ich dann einen Jahreskreis mitgemacht habe, wo so die Basics der schamanischen Arbeit im Prinzip gelehrt wurden auch. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist ein Puzzleteil für mich, von dem ich nicht wusste, dass ich suche und dass mir das aber so viel bedeutet für meinen Weg und für ein Gefühl von zu Hause zu sein. Na, das ist so eine irgendwie so eine Core-Memory geworden, so eine ganz wichtige Erinnerung, dieses erste Wochenende, was wir da hatten in dieser Gruppe mit meiner schamanischen Lehrerin, der Katja. Und das war wie, ich bin in so eine Welt eingetaucht, die mich so sehr berührt und begeistert und willkommen geheißen hat. Dass ich auch da wieder, das war auch ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie ist hier mein Platz. Ja, oder es ist ein Teil, der diesen Platz ausmacht, ja, an dem ich mich richtig fühle. Ja.
Was hat es noch innerlich in dir verschoben? Also es ist irgendwie so dieses Gefühl von nach Hause kommen gewesen, aber im Außen war ja trotzdem noch alles gleich, außer dass eben diese Community dazu kam. Ja, wie ist dann der Wendepunkt entstanden? Ja.
Das hat mir nochmal eine neue Ebene von Gesundheit ja auch gezeigt, weil in diesem ganzen Prozess des Studiums, dieser Fortbildungen, die ich gemacht habe und so, ja auch immer die Frage war, was braucht es wirklich, ja, für Gesundheit und warum werden wir immer kränker, obwohl wir eigentlich so viel wissen, ja, obwohl wir so viele Möglichkeiten haben heute. Und das war dann nochmal ein Puzzlestück, zu sagen, okay, nicht nur das, was wir irgendwie im Verstand erklären können und theoretisch, wissenschaftlich erklären können, beweisen können, ist ein Teil davon, sondern eben auch diese spirituelle Ebene ist ein Teil. Und nicht alles, was uns gut tut und was uns umgibt, können und müssen wir mit dem Verstand logisch erklären können. Ja, und das war, da hat diese Welt, die ich mir bisher aufgebaut hatte, die ja eben aus Fachwissen bestanden hat, ein bisschen gewackelt. So, ich dachte, okay, aber ich kann doch jetzt nicht als die Chantal, die so viel weiß und so wissenschaftlich arbeitet, ja, die so viel Tolles erklären kann, auf einmal auch noch mit schamanischer Arbeit kommen, ja, so wuhu und esoterisch sein und spirituell sein. Und das waren so krasse, in meinem Kopf so krasse Gegensätze. Mhm. Beziehungsweise eine Angst vor Bewertung, ja, von Mentoren oder anderen Coaches und Therapeuten, die ich eben auf so einen Sockel gestellt habe, ja, die eben super noch mehr wissenschaftlich gearbeitet haben, ja, noch mehr Fachwissen hatten. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn die jetzt sehen, dass ich irgendwie schamanische Arbeit und Spiritualität praktiziere, dann, ja, keine Ahnung, bin ich da unten durch. Aber eigentlich ist es das so scheißegal, ja, weil eben es ja um meinen Platz geht, ja, und um mein Gefühl, meine Arbeit, ja. Und das war so ein Struggle tatsächlich am Anfang, ja, dieses, was ist, wenn ich jetzt damit gesehen werde? Und ich muss das ja auch irgendwie begründen, ja, muss mich da rechtfertigen dafür, dass ich das jetzt so mache, Klar. wie ich es mache. Und da hatte ich echt Angst vor, irgendwie so belächelt zu werden dafür. Und das durfte aber eben auch nach und nach einfach weniger werden, weil ich ja eigene Erfahrungen auch dann durch diesen Jahreskreis da gesammelt habe. Ja, also das heißt, mich dann wirklich auch verbunden zu fühlen mit mir und eben mit dieser nicht sichtbaren Welt, ja, um mich herum und ein Vertrauen zu entwickeln. Und ja, das hat dann erstmal in mir halt gearbeitet. In mir gearbeitet auf diese Weise, sodass das nach außen auch noch gar nicht so sichtbar wurde. Und ich habe aber auch dadurch dann mich ja auch mehr und mehr dann mit meinen Prägungen so beschäftigt. Also wie war meine Kindheit so? Wie war meine emotionale Sicherheit? Ja, so was habe ich da mitgekriegt für Prägungen und Muster? Was glaube ich über Beziehungen? Was glaube ich über mich selbst, über die Welt, über Geld? Und das alles zu hinterfragen, also da hat es auch ganz schön gerüttelt dann nochmal. Und in meiner Beziehung war es dann so, dass mein damaliger Partner mehrfach fremdgegangen ist. So, und ich habe das dann immer danach dann irgendwie dann herausgefunden, weil ich immer irgendwie so ein komisches Bauchgefühl hatte. Dieser Wahrnehmung habe ich erst nicht so vertraut. Ja, und das ist etwas, was mich auch lange begleitet hat, meiner eigenen Wahrnehmung nicht zu trauen. Auch das hat sich vor allem durch die schamanische Arbeit verändert. Ja, durch die Arbeit auch so mit dem Nervensystem, mit dem eigenen Körper, dahin zu fühlen, wirklich. Und ich habe das immer verziehen, ja, oder habe das dann ja auch da wieder aus Angst vor Verlust, aus ich muss doch beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden und wo habe ich Fehler gemacht und okay, lass uns daran arbeiten, lass uns daran wachsen, ja, zusammenwachsen, sind wir dann weiter zusammen geblieben oder ich bin dann geblieben. Und insgesamt ist es 3-mal passiert. So. Und bei dem 3. Mal ging es sogar so weit, dass er dieser anderen Frau gar nicht erzählt hat, dass er in einer Beziehung ist. So, also er hat im Prinzip uns beide belogen. Bei den anderen war das halt nur, ja, so mal zum Spaß. Bei der anderen war da noch mehr dabei und es ging auch länger. Und auch da, wie die Male davor, hatte ich ein Gefühl, das mir dann schon sehr bekannt vorkam. Ja, und selbst danach habe ich dann noch mal fast ein Jahr gebraucht, um die Kraft aufzubringen, mich dann zu trennen. Das war wirklich wie so ein Trauma-Bonding. Ja, also jede Verletzung hat mich zerschmettert und gleichzeitig aber war das wie so eine Sucht. Ja, wie so eine Sucht, diese Bestätigung und Liebe dann trotzdem zu bekommen. Ja, und zu spüren, okay, ich bedeute dir trotzdem was. Also, und da hat in diesem Prozess des Loslassens und des sich daraus Lösens war ich in diesem Jahreskreis. Ja, so, das war sozusagen in dem 2. Jahr, im Übergang vom 1. zum 2. Jahr, ja, da habe ich mich dann getrennt. Und da hat diese schamanische Arbeit und das sich wieder verbinden mit sich selbst eine ganz große Rolle beigespielt, dass ich diese Kraft hatte und dass ich das dann auch wirklich mal sehen konnte, was tue ich mir selber eigentlich da an? Und auch, ne, warum? Was hat das auch wieder mit meinen Prägungen zu tun? Deine Frage beantwortet?
Ja, ich glaube schon. Ja, absolut. Das heißt, der Jahreskreis war so ein bisschen auch der Schlüsselmoment für dein jetziges Leben.
Ja, absolut. Also das war wirklich eine ganz wichtige Phase in meinem Leben, wo ich diese Verbindung wirklich wieder spüren konnte zu dem, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Ja, und das ernst zu nehmen.
Konntest du danach da in diesem Moment schon wissen, was dir wirklich wichtig ist? Also oftmals ist es ja so, dass wir merken, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Das ist ja häufig so der Einstieg. Wir wissen schon mal, das ist es nicht. Ne? Aber wir wissen noch nicht so, was ist es denn dann? Konntest du das schon definieren?
Ja, so teilweise. Also das war auch ein Prozess. Na, also ich glaube, wir erwarten oft, dass es irgendwie so den einen Moment gibt, gell, und dann ist alles klar. So, So, es gibt so den, den einen Durchbruch und dann ist alles anders. Aber das ist, ich glaube, selten so. Ja, so, das heißt, es war so ein schleichender Prozess. Immer wieder kam dann irgendwie so ein Puzzlestück dazu, ne, mit einer Erkenntnis, die man irgendwie hatte, auch an einem Wochenende natürlich, wenn dann da, wenn wir da Rituale gemacht haben und so. Und in diesem ersten Jahr war eben immer, ich habe in jedes Seminar, in jedes Modul dieses Beziehungsthema mitgenommen, weil ich mich immer auch gefragt habe, selbst nach diesem letzten schlimmen, ne, das war alles irgendwie schlimm für mich, aber das letzte hat mich dann nochmal so richtig gebrochen und gleichzeitig, und das war so verrückt, als ich das rausgefunden habe, dass er da diese Affäre hatte, war das so ein Gefühl von, ich bin gar nicht mehr überrascht. Und das war irgendwie so, ja, auch eigentlich ziemlich zerschmetternd gleichzeitig. Ja, es war auch ein bisschen wie ein Schutz, ne, so dieses, okay, ich gehe vom Schlimmsten aus. Immer irgendwie, ne? Also mein Nervensystem war dann halt auch in der Beziehung dann selbst die ganze Zeit schon so angespannt, weil immer irgendwie diese Angst da war, okay, es passiert ja wieder. Und kein richtiges Vertrauen. Und es war auch ein Grund natürlich, ich habe das ja gespürt, dass ich nicht vertraue und dass ich nicht mehr richtig mich so fallen lassen kann. Und dass ich ihm auch nicht mehr richtig glaube. Ne? Und auch gleichzeitig diese Erwartung zu haben an ihn. Und das war auch ein krasser Prozess nach der Beziehung noch. Also ich habe dann viel auch von meinen Mustern in dieser Beziehung nochmal angeguckt und aufgearbeitet. Und da musste ich dann halt auch erkennen, okay, scheiße, ich habe halt auch Fehler gemacht. Ja, so. Und das war sehr schmerzhaft, weil ich gesehen habe, auch unabhängig von den Malen, in denen er fremdgegangen ist, wie viele unausgesprochene Erwartungen ich an ihn hatte. Ja, wie viel Druck da auch irgendwie da war, wie er zu sein hat. So, was für eine Erwartung irgendwie da war, so. Und auch in diesem Prozess dann danach, er hat sich da wirklich dann beim letzten Mal wirklich viel, viel Mühe gegeben, da irgendwie doch noch die Kurve zu kriegen und Heilung da reinzubringen. Aber da war es dann halt für mich schon vorbei. Da konnte ich dann nicht mehr ihm dann noch entgegenkommen. Naja, aber auf jeden Fall, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, in dem Jahreskreis, in jedes Seminar habe ich dann diese Beziehung mit reingebracht, weil ich mich immer gefragt habe, soll ich gehen oder soll ich bleiben? Gibt's, was ist, wenn ich bleiben muss und daran dann wachse, wenn das unsere Aufgabe ist, ja, warum uns das Leben so zusammengebracht hat? Aber was ist, wenn auch eben eigentlich ich lernen soll, für mich einzustehen, Grenzen zu setzen, zu gehen, so. Und das habe ich in jedes Seminar mitgenommen. Wir haben dann verschiedene auch so Aufstellungsarbeiten gemacht und so. Und selbst da war die Antwort klar. So, da war die Antwort klar. Die Seele sagt, ich kann nicht mehr. Das Herz sagt, ich bin komplett gebrochen. Guck mal jetzt nach dir. Und so hat im Prinzip jedes Seminar, jedes Ritual, jedes Teaching, worüber wir gesprochen haben, wieder ein Stück dazu beigetragen, dass ich eine Erkenntnis hatte, dass ich was über mich verstanden habe, über Muster und dass ich eben meinen Fokus auch mal darauf richten konnte, okay, nicht nur, was will ich nicht, sondern was will ich denn eigentlich? Ja, also was sind denn meine Werte und meine Vorstellungen vom Leben und meine Bedürfnisse und womit fühle ich mich gut? Was tut mir gut? Und auf einer gewissen Weise, auf der körperlichen Ebene, wusste ich das. Ne, klar, Sport machen und eine gute Ernährung und sowas. Aber auf der emotionalen Ebene wusste ich es nicht, auf der seelischen nicht. Ja, oder habe es mir nicht so richtig erlauben können, konnte nie danach fragen, ja, oder auf andere damit so zugehen. Hm.
Ja, und ist ja auch spannend, gell, dieses, wie du sagst, du hast es immer wieder in den Kreis mit reingenommen, soll ich bleiben, soll ich gehen, dass die Antwort ja eigentlich schon ganz klar ist, ne? Aber wir suchen so lange im Außen nach einer anderen Antwort, bis dann das kommt, was wir im Verstand vielleicht hören wollen, was sich aber dann trotzdem scheiße anfühlt.
Ja.
Ja. Weil die Red Flags waren da, aber man sieht sie halt nicht in dem Moment.
Nee, willst du nicht sehen. Genau das ist es, ne? Du suchst, du spürst in dir die Antwort. Du weißt es eigentlich schon, ja, auch auf irgendeiner kognitiven Ebene, aber suchst trotzdem noch nach einer anderen Antwort, nach einer anderen Möglichkeit, weil du diese Antwort in dir nicht wahrhaben willst. Weil sie zu schmerzhaft ist oder eben du Angst hast vor den Konsequenzen.
Ja, absolut. Und jetzt um da, ich glaube, das geht nämlich ganz, ganz vielen Menschen so. Was würdest du empfehlen zu tun, wenn man auf der Suche nach Antworten ist? Was würdest du heute tun?
Da ich ja jetzt auch noch mehr so Naturtherapie kennengelernt habe, da bin ich ja jetzt aktuell in einer Ausbildung, diese Arbeit mit der Natur als Spiegel, ja, das heißt, mich in Stille zu begeben, ohne Ablenkung, ohne die Meinung anderer, ohne irgendeinen gut gemeinten Rat, ohne ein, was müsste ich denn tun, so aus dieser Verstandesebene oder auch aus gesellschaftlichen Konventionen oder so. Also das heißt, ein Ritual zu machen, so einen Schwellengang zu machen, raus in die Natur zu gehen, zum Beispiel mit einem Medicine Walk, ja, so ein Ritual, wo du wirklich mit einer Intention, mit einer Fragestellung nach draußen gehst und du in nicht mehr in dieser alltäglichen Welt unterwegs bist, ja, und dadurch Antworten und Botschaften bekommen kannst, ja, also durch das, was dir begegnet. Und so lange, wie es eben braucht, traditionell geht es von Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang, also einen kompletten Tag. Kann man natürlich aber auch kürzer gestalten, je nachdem, was halt das Thema ist. Das größere Ritual dafür, was ich selbst aber auch noch nicht gemacht habe, wäre die Visionssuche, in der man dann über mehrere Tage draußen alleine in der Natur ist. Und das hat halt schon echt einen sehr transformierenden Charakter, sage ich mal. Ja, weil wann sind wir heutzutage schon wirklich ohne Ablenkung mal für uns ganz alleine in der Natur, mit der Natur? Und das ist das. Das ist im Prinzip eine Situation, in der wir komplett bedingungslos wir selbst sein können. Ohne, dass uns da jemand bewertet oder verurteilt für das, was da aufkommt. Das heißt, da sind auch eigentlich, da kommen keine Schuld- und Schamgefühle auf für das, was wir sind. Ja? Oder wir werden damit konfrontiert, dass wir uns halt oft dafür schämen, was wir für Bedürfnisse haben, wer wir sind, wie wir sind und so weiter. Und du wirst halt eiskalt, ja, mit dir selbst konfrontiert. Im besten Fall wird das natürlich auch vorbereitet. Ja, also du gehst jetzt nicht einfach und sagst jetzt, okay, ich mache jetzt Visionssuche und morgen gehe ich raus. Sondern du bereitest dich schon ein bisschen darauf vor, ja. Mit so Vorübungen, weniger zu essen auch, weil in dieser Zeit hast du Wasser dabei, aber eben du fastest, ja, ansonsten. Und dann, wenn du wieder zurückkommst nach diesen 4 Tagen, gibt's auch eine Nachbereitung noch, ne? So dass man dann auch das, was man erlebt hat, eben auch in der Gruppe erzählen kann, so dass das bezeugt wird von anderen. Das heißt, du erlebst es so dadurch, dass du es erzählst nochmal. Und dann folgt was unglaublich Kraftvolles, nämlich diese Geschichte, die du erzählst, wird von einer anderen Person in der dritten Person gespiegelt, also nochmal wiedergegeben. Und das bedeutet, deine Geschichte fängt dann an mit, ich habe die Geschichte von einer Frau gehört und die ist rausgegangen, um ihren Platz zu finden. Ja, und das ist so kraftvoll, du erlebst es selbst, wirst halt mit all dem konfrontiert, was eben du vielleicht seit Jahren unterdrückst und dir nicht anguckst. Und das ist halt so radikal ehrlich, dass das eben bis auf Zellebene für Veränderungen sorgen kann. Auch einfach in diesem Kontakt mit der Natur, weil es eben einfach unser biologisches Zuhause ist. Ja, wir sind Teil davon und haben das heute viel zu wenig. Und dann kommst du wieder mit all diesen Erlebnissen, du erzählst es und hörst es dann nochmal. Das heißt, du erlebst es im Prinzip 3-mal und kannst darüber wirklich sehr, sehr vieles über dich erfahren und wie dein Leben eben gerade ist, warum es so ist und wie du es eigentlich gerne hättest. Natürlich gibt's keine Garantie, dass du da jetzt irgendeine Vision bekommst, aber ja, ich sag mal, wenn das einen ruft, ja, diese Frage oder das dann auch irgendwie so in den Raum kommt, dann hat es einen Grund. Ja, und ich spüre, ich wollte eigentlich letztes Jahr tatsächlich schon mich auf diesen Weg machen, aber das hat dann eben so nicht hingehauen. Also es steht immer noch bei mir auf dem Plan sozusagen, auch sich dem nochmal zu stellen und auszusetzen, weil ja, das sehr, sehr kraftvoll sein kann und ich natürlich auch nach wie vor noch gewisse Prägungen und Muster und Ängste habe oder ja, Glaubenssätze, die mich irgendwie noch davon abhalten, eben dieses volle Potenzial, ne, zu leben, irgendwie diese Selbstermächtigung zu kommen. Ja, also das wäre, ich glaube, jetzt heute tatsächlich mit dem Wissen, was ich heute habe, was damals auch schon hilfreich gewesen wäre und was ich mir gewünscht hätte tatsächlich für, also was ich mir jetzt heute wünschen würde für mein jüngeres Ich, auch im Sinne von der Initiation, von einem Übergangsprozess, so von der Jugend ins Erwachsenensein, ja, oder auch vom Kind ins Jugendalter, weil das ist für Naturvölker total normal und auch wichtig, ja, diese Übergangsprozesse zu gestalten. Und das haben wir heute halt auch kaum noch. So Firmung und Konfirmation sind so im Prinzip Überbleibsel, aber hat ja eigentlich für viele gar keine Bedeutung mehr, außer dass wir da eben in Gottesdienst gehen, ne? Und dann halt danach Geld geschenkt bekommen. So, ich glaube, deswegen machen das viele. aber diese eigentliche Bedeutung davon haben wir nicht mehr. Und die Visionssuche, das ist auch ein Ritual, was in Naturvölkern für die Jugendliche gemacht wird. Ja? Also da natürlich eben noch krasser, weil am Ende ist es halt da so, diejenigen, die überleben, na, also die lebend wieder zurückkommen aus dieser Zeit in der Natur, ja, die haben es dann halt geschafft. Ja, das ist ein bisschen extremer. Im Prinzip ist das halt dann der Übergang in diese verantwortungsvolle Rolle des Erwachsenseins. Ja, du bist jetzt kein Kind mehr, sondern bist vollumfänglich verantwortlich für dich und für dein Leben. Und diese Stärken, die werden natürlich auch vorher ganz anders darauf vorbereitet. Ja, diese Stärken, deine Potenziale, die darfst du und musst du nutzen, um dann wieder ein Teil der Gruppe zu sein. Und ich glaube nicht, dass wir das in diesem Extrem machen müssen, aber es gibt Angebote für Kinder und für Jugendliche, bestimmte Initiationsrituale zu machen oder halt wie so ein Feriencamp, aber dann eben mit diesem Sinn, ne, mit verschiedenen Ritualen, mit Selbstfindung, mit in der Gruppe, mit körperlich auch wirklich anstrengende Dinge mal tun, um über eigene Grenzen zu gehen, um eigene Grenzen kennenzulernen und zu spüren, okay, wie kann ich die überwinden? Ja. Und das hatte ich auch gar nicht. Ja, ich war komplett lost als Jugendliche, ebenso völlig orientiert am Außen. Und ja, ich glaube wirklich, dass sowas Menschen helfen kann, einen Platz zu finden.
Absolut. Kann ich nur zustimmen. Ich hatte tatsächlich genau den gleichen Gedanken. Das ist, diese Übergangsprozesse wieder bewusster zu gestalten, ne? Dass das eben in vielen, vielen Kulturen halt eben gang und gäbe ist. Und das fehlt uns so ein bisschen. Da bin ich froh bei dir. Ja. Ich will unbedingt noch mit dir über deine Arbeit sprechen, aber ja, ich habe noch eine Frage. Man merkt ja, wie dich das Thema Gesundheit begeistert. Und ich stelle mir jetzt vor, du bist jetzt so ein bisschen auf diesem bewussten, oder nicht ein bisschen, du fängst an mit diesem bewussten Weg, ne? Mit dem zum ersten Mal in einem Jahreskreis zu sein, bringst dieses ganze Wissen schon mit aus dem gesundheitlichen Bereich, aus dem psychologischen Bereich. Und bist da aber noch so ein bisschen in der Trennung, das eine und das andere haben irgendwie gar nichts zu tun. Wann ist es dir dann gelungen oder was hat es vielleicht auch so ein bisschen ausgemacht? Welcher Prozess hat es ein bisschen ausgemacht, das Ganze jetzt miteinander zu verknüpfen und zu leben?
Also auch das war so ein schleichender Prozess. Für mich war auch ich habe das immer wieder so von beiden Seiten, mal mehr von der wissenschaftlichen, ja, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mich zum Beispiel in einer Phase mehr so mit Trauma beschäftigt, ja, habe darüber auf der einen Seite so fachlich mich ein bisschen belesen und so, frühkindliche Trauma, dass das auch nicht nur eben Gewalterfahrungen sind, ja, sondern eben auch emotionale Vernachlässigung und. Und dann hatten wir in den Jahreskreis eben tatsächlich Trauma aus schamanischer Perspektive. Und ich habe gesehen, ey krass, diese wissenschaftliche Erklärung, die ist der schamanischen sehr ähnlich. Ja, so. Und dann habe ich angefangen, darüber zu sprechen, über meine Kanäle, über Instagram. Dann hatte ich zu dem Zeitpunkt, das war dann, ich glaube, im zweiten Jahr von dem Jahreskreis, in dem ich Teilnehmerin war, habe ich dann selber auch schon einen Kreis im Prinzip gegründet für so dieses Zelebrieren der Jahreskreisfeste. Also ich habe dann das Wissen, was ich bekommen habe, in einer kleineren Form dann auch schon angefangen weiterzugeben. Man hat so kleine Rituale und so dann mit den Frauen gemacht, Meditationen und Mondzyklus und all das. Also das war für mich immer schon eine Herangehensweise. Ich muss selber erst tief in ein Thema rein, muss es irgendwie erfahren, muss darüber gefühlt alles mir aneignen, was es zu wissen gibt. Und dann komme ich damit wieder mit der Essenz und gebe das weiter. So, das ist so 5-1er Profil, ja, so im Human Design. Also ich muss alles wissen, alle Details. Und dann, wenn ich das habe, dann kann ich das verknüpfen wieder mit anderen Themen, die ich schon kennengelernt habe. Und so war es da dann auch. Ich habe dann das Fachwissen verknüpft mit dem Schamanischen, mit der Arbeit zum Beispiel mit Ritualen, mit der Natur, mit den Jahreszeiten, mit diesen Energien. Und habe dann das verknüpft, was bedeutet das für unsere Gesundheit, wenn wir im Rhythmus der Natur leben? Ja, Biorhythmus, so. Wir können es erklären anhand von, wie Licht und Temperatur unsere Hormone und Neurotransmitter beeinflussen. Ja, wie das den Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst. Wie unser Zyklus, ja, also der weibliche Zyklus, sich ja eben über den Monat verändert. Wie das unsere Stimmung, Hormone, Neurotransmitter, sogar unser Immunsystem beeinflusst. Und dann war es so ein, ja, okay, krass. Das war das erste Mal für mich, dass ich dieses ganze theoretische Wissen, was ich gelernt habe, in diese Verbindung gebracht habe, wirklich auch für mich nachvollziehbar fühlbar. Ich kann das so ganz schwer erklären. Das war so ein, wie so ein körperliches, das ist in die Zellen gesickert, so dieses Verstehen von, jetzt habe ich es wirklich verstanden, ja, aber auf so einer praktischen Ebene. Was bedeutet es eigentlich? Nicht nur theoretisch, nicht nur, weil es in irgendeinem Buch steht, weil ich das wiedergeben kann, was es theoretisch heißt, sondern ich kann das anwenden auf den Alltag, aufs Leben. Ja, was bedeutet es für uns, dass wir in diesem modernen, industrialisierten, in dieser Welt leben, ja, im Vergleich zu Menschen, die wirklich noch in der Natur oder naturnah leben, mit Ritualen und so. Was bedeutet das auf biochemischer Ebene für unser Stresssystem, für unser Immunsystem? So habe ich das verknüpft miteinander. Und das war dann eben einmal mehr über die Ebene von der Theorie, von dem Fachwissen, ja, dass ich darüber einen Zugang gefunden habe, mal mehr aber auch über, dann habe ich selber ein Ritual für mich gemacht irgendwie. Ja, zum Beispiel zu irgendeiner Mondphase oder zu irgendeinem Jahreskreis. Ich habe gemerkt, okay, das hat echt einen Effekt, der mich so sehr verankert mit dem Leben jetzt. Und das dann auch wieder zu mehr Achtsamkeit zum Beispiel führt, zu einer inneren Ruhe führt. Und das war dann so mein Zugang. Und so habe ich das immer wieder so miteinander verwoben. Und jetzt ganz stark auch wieder durch die Naturtherapie in der Ausbildung, weil wir das ja auch durch Selbsterfahrung lernen. Ja, so, das heißt, eben ein Medicine Walk zu machen oder in eine Schwitzhütte zu gehen, Aufstellungen zu machen. Und so spüre ich das wieder eben am eigenen Leib. Was macht es mit mir? Was verschafft es mir für Erkenntnisse auch, ja, die ich über rein vielleicht darüber reden, wie wir das ja normalerweise kennen, zum Beispiel aus der Psychotherapie oder aus einer psychologischen Behandlung. Wir reden über die Themen und begründen die im Verstand. Und die Naturtherapie zum Beispiel bringt das eben dann wieder in körperlichen Ausdruck. Ja, also ich habe jetzt vielleicht verstanden, es gibt noch irgendwas, was ich loslassen muss. Aber ich brauche eine Handlung dafür, weil sonst bleibt es so theoretisch. Und ja, das einfach zu erleben, zu erfahren, war für mich dann ein wichtiger Schritt dabei, das immer mehr miteinander zu verknüpfen. Ja, und zum Beispiel auch zu sagen, okay, es gibt ganz klare wissenschaftliche Belege auch, die wir messen können, was es mit unserem Körper macht, mit unseren Stresssystemen macht, wenn wir zum Beispiel meditieren. Ja, wenn wir in der Verbindung sind mit der Natur, wir können messen, dass dann Stresshormone sinken. Und das war für mich so für, ich sag mal, so diesen kleinen Professor in meinem Kopf, der sagt, das muss schon alles auch irgendwie einen Beleg haben. Sonst kann ich dem nicht glauben, wenn du es nur fühlst, dass der sich da so ein bisschen abgeholt gefühlt hat. Ja, und gleichzeitig auch immer wieder dieser eigenen Wahrnehmung zu folgen, hinzuhören, zu lernen, was kann ich denn da jetzt gerade wahrnehmen? Was ist denn mein Körperempfinden jetzt gerade? Also auch da den Bezug wieder zum Körper zu stärken und zu diesen Signalen, die er sendet, darauf zu hören, immer wieder auch zu üben, darauf zu vertrauen. Und das ist auch nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Nicht, ich vertraue jetzt, sondern das ist etwas, was ich tun muss. Und das zeigt sich immer wieder in Situationen, in denen ich eben sonst Probleme habe damit. Bei mir ist das zum Beispiel immer noch etwas, was ich am Lernen bin, offen zu kommunizieren, was ich fühle, was ich brauche, vor allem Menschen gegenüber, denen ich sehr nah bin. Ja, so in meiner Beziehung zum Beispiel fällt es mir nach wie vor unglaublich schwer, auszusprechen, was ich fühle, was ich brauche, weil ich das nie gelernt habe. Ja, oder weil es halt früher in meiner Kindheit eben immer irgendwie Ärger gab, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich gelernt habe auch, ich muss die Verantwortung für die Gefühle meiner Eltern übernehmen. Ja, wenn ich sage, was ich wirklich denke und fühle, dann kriege ich Ärger oder dann sind die verletzt, dann sind die traurig, dann sind die enttäuscht. Und das ist etwas, was immer noch nachwirkt, auch eben in dieser vorherigen Beziehung, ja, in der mein Partner da fremdgegangen ist, mein Ex-Partner. Da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, als ich mich dann getrennt habe, weil ich ihn nicht verletzen wollte. So, aber dass er mir vorher mehrfach mein Herz gebrochen hat, das war dann halt so wie vergessen. Ja? So, als hätte ich kein Recht darauf. Und das ist so eine tiefe, tiefe Wunde, die, glaube ich, auch nicht nur eben aus diesem einen Leben kommt. Ja? Gerade bei uns Frauen. Ja, das ist was ja auch kollektiv über viele Jahrhunderte tatsächlich wirkt. Ja? Dass wir Frauen nicht das Recht haben zu fühlen. Ja? Und dass wir dann eine Furie sind oder anstrengend sind. Das noch zum Schluss, wo ich auch, das ist mir, als ich das erkannt habe, das ist mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich glaube, ich habe gleichzeitig gelacht und mir gedacht, wie traurig. Ich war immer als Jugendliche so stolz darauf, dass ich so unkompliziert bin. Ja, so. Oh. Ja, genau. Ja, dass ich so unkompliziert bin. Und ich mache ja nie Probleme im Sinne von, mit mir hast du keine Konflikte und keinen Streit. Und ja, ich toleriere einfach alles. Ja, aber dass das eigentlich nicht so optimal ist, nichts, worauf man unbedingt stolz sein sollte, sondern dass das ein Überlebensmechanismus ist, das ist mir erst sehr, sehr viel später klar geworden. Ja, und dass das natürlich aber auch mit ein Grund ist, warum ich dann eben meine Meinung nicht sage. Weil ich Angst habe, dann anstrengend zu sein oder kompliziert zu sein oder so, ja, oder dann halt ein Drama zu machen. Mhm. Ja, und ganz viel Wut da auch unterdrückt ist. Wurde. Ja, ja, so und so. Ne? Und manchmal ist das halt auch wie so eine, das ist so eine Aufwärtsspirale. Ja, das heißt, du kommst immer mal wieder an einem Thema vorbei, von dem du eigentlich gedacht hast, du hast es doch schon längst verstanden oder hast du schon längst gelöst. Und dann kommt da eine andere Situation, da kommst du dann nochmal dran vorbei. Ja, so. Und so wird es dann irgendwie immer klarer und immer leichter und du schaffst es immer besser, es zu integrieren. Aber das ist halt oft eben etwas, was ein bisschen dauert, nicht von heute auf morgen passiert.
Jetzt müssen wir über deine Arbeit aber langsam mal reden. Aber es ist so schön, mit dir zu sprechen. Ich erkenne mich auch in so vielen Sachen wieder, die du so erzählst, ne? Auch dieses unkompliziert sein. Ist es dir auch so ergangen, dass du lieber Männerfreundschaften, Jungenfreundschaften hattest? Ja, auch, gell?
Ja. Weil ich auch, das ist ganz, ganz krass, das war auch etwas, was mir, das ist noch nicht so lange her, dass ich das erkannt habe. Dass ich eben auch da immer gedacht habe, ah ja, ich bin ja lieber mit Jungs und ich bin auch da unkompliziert und einfach so cool, weil Mädchen sind ja anstrengend. Ja, genau. Mhm. Ja. Mädchen sind zickig und die sind anstrengend und nee, das will ich nicht. Ja, das und ich habe halt auch wirklich auf Mädchen, auf Frauen dann teilweise so sehr abwertend geschaut. Ja, so dieses Tussige, ist für mich dann immer das ist so eine Tussi. Und das war für mich dann was Schlechtes. Ja, aber dass das halt auch eine Prägung ist und auch eine Ablehnung einfach von diesem Weiblichen, von Frau sein, von verletzlich sein, von, ja, ich sag, natürlich darf ich auch meine Meinung sagen und wenn es anstrengend für andere ist, ist mir doch egal. Ja, sondern ich muss mich nicht drum kümmern, dass andere sich mit meinen Gefühlen wohlfühlen. So. Ja, und erst recht nicht, wenn das eine angebrachte Reaktion ist auf ein Verhalten von jemandem. Ja, und ja, deswegen, das kenne ich auch gut. Ja, so immer lieber eher mit Jungs sein zu wollen, weil ich gedacht habe, diese eigene Überzeugung, ne, auch von Frauen sind anstrengend und zickig und das will ich nicht.
Mhm. Genau, ja. Absolut. Und jetzt bist du auf dem Weg, das zu lernen, für dich einzustehen, beziehungsweise ich glaube, es klingt dir bestimmt schon ganz gut, aber das sind so diese absoluten Momente manchmal, ne? Ja. So habe ich es zumindest rausgehört. Gab es da auch stärkere Reaktionen in deinem Umfeld, als du angefangen hast, dich selbst zu behaupten, selbst zu ermächtigen?
Jetzt mal überlegen, also nachdem auch das auf der einen Seite, und das ist krass, das schwingt noch so nach, nachdem ich mich getrennt habe, so gefühlt, alles, was ich in der Beziehung niemals an Grenzen setzen konnte, kam hervor. Und ich war wirklich sehr, sehr hart dann in den Grenzen, die ich gesetzt habe. Also er hat dann wirklich noch länger versucht, viel versucht, irgendwie dann doch nochmal an mich ranzukommen, sage ich mal, im Sinne von, ich bin dann ja umgezogen, also wir haben zusammen in Dresden gewohnt, meine Heimat ist aber in Hessen. Und ich bin dann eben zu meinen Eltern, zu meiner Mama nach Hessen gezogen. Das heißt, wir hatten halt dann ja auch eben dadurch so eine räumliche Distanz schon sehr. Und ich habe aber auch auf seine Nachrichten dann überhaupt gar nicht mehr geantwortet. Und er hat da schon irgendwie versucht, doch nochmal irgendwie so ein Draht herzustellen. Und für mich war das aber die einzige Möglichkeit, das zu schaffen, diesen Absprung auch zu gehen. Er war dann, ich glaube, arbeiten. So, und ich habe alles gepackt und bin gegangen. Weil ich es nicht geschafft hätte, ihm in die Augen zu gucken und zu sagen, ich gehe jetzt. Dann wäre ich wieder geblieben. Und das war natürlich für ihn sehr schmerzhaft. Ja, das hat mir dann auch sehr leid getan. Aber für mich nicht anders möglich. So. Und ansonsten, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich ziemlich radikal meine Ernährung dann umgestellt, weil da habe ich das erste Mal überhaupt irgendwie so richtig was über Ernährung gelernt. Und ich hatte damals noch angefangen, weil ich wollte ja abnehmen, dann einfach sehr wenig zu essen. Ja, auch kein Fett mehr und am besten nur noch Gemüse. Das war so mein Glaube von, okay, so kann man gut abnehmen. Und ich glaube, das steckt in vielen Köpfen auch heute noch. Das war natürlich der komplett falsche Weg. Anfang des Studiums, da habe ich dann viel über Ernährung gelernt und da war ich dann sehr strikt, habe also auch über, keine Ahnung, bestimmt ein Jahr oder länger vielleicht sogar gar kein Getreide gegessen, keine Milchprodukte, sehr, sehr wenig Zucker, also auch gar nichts groß Verarbeitetes mehr, bin nicht mehr mit Eis essen gegangen, kein Kuchen, kein gar nichts. Ich habe mir manchmal zu feiern oder so mein eigenes Essen mitgebracht. So. Und ich glaube, da habe ich das erste Mal erlebt, dass ich mich für mich selber gut einsetzen kann, weil ich einfach überzeugt davon war, dass das einen positiven Effekt hat für mich, ja, wie ich mich ernähre. Und ich habe es auch gespürt. Also das heißt, ich habe ja eben wirklich echt gut abgenommen, also ich glaube über 10 Kilo damals und kam dann wirklich gut in Form, auch natürlich zusammen mit Sport, aber ich habe gespürt und ja gesehen, dass das einen Einfluss hat, dass es mir viel besser ging, auch vom Energielevel her und ich wusste einfach ja durch das, was ich darüber gelernt habe, dass das halt einen Effekt hat, wie wichtig das eigentlich ist. Und durch diese Überzeugung, durch diesen Glauben daran, dass das mir gut tut und dass es wichtig ist, konnte ich das auch durchhalten, weil da gab es mit Sicherheit auch doofe Kommentare, die ich aber echt nicht so sehr in Erinnerung habe. Also das hat mich dann nicht davon abgehalten. Und ich habe da einfach weiter dran festgehalten, habe das weiter durchgezogen. Und weil auch eben die Menschen dann in meinem Umfeld gemerkt haben, ja gut, die macht es halt einfach, egal was sie sagen, wurde das dann auch weniger. So, und das war, also das ist so eine sehr prägnante Erinnerung. Ansonsten tatsächlich wenig. Ja. Ansonsten weniger. Weil ich das war, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, ich glaube auch die härteste Umstellung, die ich so bisher hatte. Ja, von ich esse alles und rauche und trinke Alkohol und am besten jedes Wochenende gehen wir irgendwo Fastfood essen, hinzu, das habe ich alles ja dann gar nicht mehr gemacht. Ja, und das war eine krasse Umstellung. Der Rest ist, glaube ich, sehr schleichend passiert. Ja. Und auch, ich glaube, einiges habe ich auch eben, auch heute fällt mir auch vieles noch schwer. Ja, wo an Grenzen setzen und Nein sagen, mich selber behaupten, obwohl ich es theoretisch weiß. Aber es ist in meinem Körper eben immer noch eine Unsicherheit. Ja, und das ist ja dann am Ende auch das, was den Unterschied macht und was, glaube ich, auch viele Menschen kennen. So wie es, ich weiß ja, aber ich weiß es eigentlich ja.
Mhm. Ja. Wann ist dir das aufgefallen? So das, was ich selbst erlebt habe, das, was so meine eigenen Struggles sind, das könnte vielleicht auch interessant sein für andere, so dass ich das in meine Selbstständigkeit einbauen kann oder in mein berufliches Wirken.
Ich habe diese Muster, die ich ja hatte, dann eben auch bei anderen gesehen. So.
Ach ja, Projektorin, sorry.
Ja, genau.
Natürlich hast du sie gesehen.
Ja. Und das ist so lustig, weil ich mir denke, ja, wie denn sonst? So, das ist für mich so, das ist so selbstverständlich, gell? Und so, ich habe das bei anderen dann halt gesehen und dachte mir, okay, ich bin damit auf keinen Fall alleine. In sehr vielen anderen so. Mhm. Und ich habe dann ja eben auch schon Beratungen gegeben, habe gecoacht. Habe dann mit einem anderen Coach auch eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und auch da habe ich es dann gesehen. So was die Menschen so mitgebracht haben an Themen, an Problemen. Und da war dann ziemlich schnell klar, auch weil ich natürlich auch da wieder das Hintergrundwissen so hatte von der Ausbildung, gerade in dem Bereich Psychoneuroimmunologie, wo wir uns diese Zusammenhänge angeguckt haben von chronischem Stress und chronischen Erkrankungen, ja, dass eigentlich eine chronische Erkrankung nicht entstehen kann ohne Stress, also ohne diese Disbalance und Dysregulierung im System. Und dass in der Biografie, im Lebenslauf von Menschen, in der Lebensgeschichte von Menschen immer wieder Prägungen entstehen oder auch sehr stressige Phasen entstehen, ob das jetzt ist, ich habe super viel zu tun oder eher ja meistens noch, ich habe irgendwie psychoemotionalen Stress durch so eine Beziehung, durch eine Trennung, durch einen Job, der scheiße ist, durch finanzielle Sorgen. So, es gibt ja eine ganze Reihe daran und vieles hat eben diesen Ursprung in der Kindheit. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass ich es einmal theoretisch gelernt habe, in meinem eigenen Leben gesehen habe und andere Menschen gesehen habe, die ähnliche Struggle hatten, war das ziemlich deutlich eigentlich, dass das etwas ist, wo Menschen Hilfe bei brauchen.
Hm. Ich habe schon wieder neue Fragen, aber vielleicht für das Verständnis, für die, die dich jetzt natürlich noch nicht kennen. Wie arbeitet man mit dir zusammen? Also wie kommen deine Klienten zu dir?
Also ich arbeite generell mit Menschen, die chronische Erkrankungen haben, ja, also Autoimmunerkrankungen auch, sowas wie Erschöpfung, Burnout oder sowas wie Hashimoto, habe ich übrigens auch in der Vergangenheit selbst entwickelt, auch durch chronischen Stress unter anderem. Ja, also unsere Schilddrüse, die ist da super empfindlich und die reagiert eben mit, ja, eine Hormonveränderung, könnte man sagen, wenn wir lange Zeit Stress haben. Und die ist ja auch verbunden mit dem Halschakra und mit unserer Wahrheit sprechen. Also gerade Frauen haben vermehrt Schilddrüsenunterfunktion und auch Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Und das ist etwas, was ganz oft entsteht, wenn Frauen über Jahre ihre eigenen Bedürfnisse unterdrücken. Ja, wenn sie immer wieder über eigene Grenzen gehen, nicht sagen, was sie eigentlich brauchen, ihrer Meinung nicht sprechen, immer Ja sagen anstatt Nein. Und das war bei mir eben auch so. Ich war dann auch ziemlich unzufrieden im Job, den ich dann hatte und habe dann so eine krasse Erschöpfung entwickelt, dass ich morgens nach der ersten Hunderunde mich wieder hinlegen musste, damit ich dann nachmittags arbeiten gehen konnte. Und es hat mir auch sehr, sehr stark auf die Stimmung geschlagen. Und ja, am Ende waren dann halt einfach in der Blutmessung die Schilddrüsenwerte richtig schlecht und auch die Antikörper erhöht. Ja, also das Immunsystem hat die Schilddrüse angegriffen. So, also mit so Problemen arbeite ich mit solchen Menschen, die solche Probleme haben, aber nicht nur. Diese körperlichen Symptome sind halt für die meisten Menschen der Grund, überhaupt mal irgendwie über eine Veränderung nachzudenken. Ja, also der Körper schreit schon, obwohl es vorher schon einige andere Symptome gab, die wir aber oft nicht so ernst nehmen, ja, oder auch vielleicht gar nicht mehr als Problem erachten, sondern wir funktionieren halt einfach weiter.
Ja.
Weil man das halt so muss und weil es auch vielleicht normal ist, mit Mitte 30 irgendwie erschöpft und unzufrieden zu sein.
Wir sind ja schon in den Wechseljahren.
Ja, genau. Sowas kriegt man dann gesagt, sowas hört man dann, dann gehst du vielleicht doch zum Arzt und der sagt aber, nö, großes Blutbild, alles in Ordnung. Und du fühlst aber das, was nicht in Ordnung ist. Ja, man wird da oft in der regulären hausärztlichen Versorgung nicht so richtig ernst genommen, weil die halt auch einfach nicht nach den entsprechenden Werten gucken. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So, aber so, das ist so der meistens der Einstiegspunkt, ja, Autoimmunerkrankung, Erschöpfung. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Du fühlst dich leer und antriebslos. So, damit geht's meistens los. Und jetzt fließen da dann verschiedene Punkte zusammen. Das heißt, wir gucken uns Blutwerte an, die dann zu der Symptomatik passen. Lebensstil, Bewegung, Ernährung. Also wir machen erstmal so eine Ist-Stand-Analyse, ja, und bestimmen, wo stehst du gerade? Wie ist dein Leben jetzt gerade? Und das ist vergleichbar wie mit einem Navi. Du brauchst einen Ausgangspunkt, einen Stand, also einen Startort, damit du eingeben kannst, wo du hin willst. So ist es im Prinzip bei mir dann auch. Wir bestimmen erstmal den Standort mit verschiedenen Tools, Anamnese, na, so ein Gespräch, Fragebogen, Blutwerte können da auch mit reinfließen und auch schon so eine kleine Naturaufgabe. Ja, so, und das fließt alles zusammen. Gibt es die ersten Empfehlungen, ersten Maßnahmen, die wir festlegen. Und auf diesem Weg schauen wir dann auch, okay, wenn wir jetzt so einen ersten Standort haben, auch eine erste Stabilität vielleicht wiederhergestellt haben, weil die ist ganz wichtig. Wir brauchen für Veränderung Sicherheit als Gefühl in uns und Energie. Ja, also unser Gehirn blockiert Veränderung, wenn es das Gefühl hat, wir sind gerade in Gefahr. Und das ist ein Überlebensmechanismus, ja, evolutionär, super wichtig. Wir können nicht die große Veränderung angehen, eine Diät machen oder auch eben unser Verhalten verändern, uns trennen, den Job wechseln, neue Routinen aufbauen, wenn wir am Verhungern sind, ne, wenn der Körper nicht genug Energie hat. Und manchmal liegt es nicht daran, dass wir, also selten heutzutage in unserer Welt, liegt es nicht daran, dass wir zu wenig essen, sondern dass es eine Fehlkommunikation gibt zwischen Körper und Gehirn. Also das Gehirn registriert gar nicht mehr richtig, dass wir eigentlich genug Energie haben. Es kann die Energie, die da ist, nicht mehr richtig verwerten. Das muss sozusagen wieder hergestellt werden, weil wenn mein Gehirn dann wieder sagt, okay, es ist genug Energie da, wir sind sicher, wo wir gerade sind, dann ist auch Veränderung sicher. Einfach ein evolutionärer Mechanismus, der super sinnvoll ist, aber viele Menschen arbeiten gegen ihre eigene Biologie, wenn sie irgendeine Veränderung erzielen wollen. Auch beim Abnehmen zum Beispiel. Ja, was ich vorhin gesagt habe, dieses kein Fett mehr essen, nur noch Gemüse essen. Wie soll dein Körper da funktionieren? Ja, und wir kämpfen nicht gegen unseren, also eigentlich. Ja, das machen viele. Die kämpfen gegen die Symptome, gegen ihren Körper. Aber eigentlich müssen wir zusammenarbeiten mit unserem Körper und der Biologie. Das ist sozusagen dann der Anfang. Und dann, wenn dieses System ein bisschen stabiler ist, da werden auch schon erste Glaubenssätze aufkommen, Ängste aufkommen, Gedanken, Gefühle, warum etwas nicht geht. Ja. Das gucken wir uns an. Was hast du für Prägungen? Ja, wie spielen deine Symptome heute zusammen mit deiner Lebensgeschichte? Wann sind die das erste Mal aufgekommen? Was ist denn sonst so passiert? Ja, wie war deine Kindheit? Was hast du mit auf den Weg bekommen? Und welche Muster sind da auch heute noch aktiv? Und ich glaube, ja, so von dem, was ich jetzt erzählt habe, wurde ja auch ganz gut deutlich so an meinem Weg, dass da echt krass, dass es so einen krass unbewussten Einfluss haben kann auf unser Verhalten, auf unser Denken, Fühlen, wie wir die Welt sehen, wie wir uns sehen, wenn wir da Prägungen haben aus unserer Kindheit, ne, die uns nicht bewusst sind. Durch die wir aber nach Anerkennung und nach Liebe und Bestätigung suchen. Ja, und das sozusagen zu erkennen und umzuprogrammieren, um diesen verletzten Anteilen in uns klarzumachen, hey, du bist nicht mehr dieses verletzte Kind von früher, sondern bist heute erwachsen und triffst heute eigene Entscheidungen und du kannst dich selber schützen und hast die Verantwortung nur für dich. Das bereitet dann die Grundlage, mich dann auszurichten auf, okay, und wie sind denn meine Werte und wer will ich denn eigentlich sein in meinem Leben und was muss ich dafür tun? Gibt's vielleicht außer mehr Energie haben, an meinem Platz sein, ne, noch andere Ziele für mich, die ich irgendwie erreichen will? Gibt's da eine Vision? Gibt's da einen tieferen Sinn, irgendwie ein Warum für mich, warum ich diesen Weg gehe oder was ich gerne machen wollen würde, wenn ich die Energie dafür habe? Das ist so grob, ne, der Fahrplan. Ne, einen Standort bestimmen, ein Schauen, wo kommst du denn her und ein Schauen, wo willst du denn hin? Und dafür die Grundlage zu bauen, den Boden zu bauen, dass du die Energie hast, auch auf körperlicher Ebene, ne, dass die Systeme gut funktionieren, die Nährstoffversorgung gewährleistet ist, weil du brauchst halt einfach Treibstoff, ja, um voranzukommen. Und auch für unsere Stimmung zum Beispiel, für unseren Antrieb, sind Nährstoffe super wichtig. Das hat in der Psychologie heute immer noch keinen Einfluss. Ja, da guckt niemand danach, hast du jetzt genug Protein zum Beispiel gegessen? Hast du genug B-Vitamine, Magnesium? Funktioniert die Schilddrüse richtig? Das hat alles einen Einfluss auf deine Stimmung. Ja, und so fließt im Prinzip jetzt eben das, was ich so über die Jahre an verschiedenen Stationen mitgenommen habe, alles jetzt miteinander da hinein.
Mhm. Und diese, hast du gesagt Frauen oder arbeitest du mit, was ist es hauptsächlich? Hauptsächlich Frauen, gell? Hatte ich richtig verstanden. Ja. Und also die merken, okay, da irgendwas stimmt nicht mit mir. Und gibt es da vielleicht auch irgendwie so ein Muster? Was denken die denn, bevor die zu dir kommen? Also denken die, ich bin zu faul oder ich bin zu undiszipliniert oder geht's in die Richtung? Oder?
Ja. Tatsächlich, ja. Tatsächlich denken viele, mit ihnen ist was falsch. Ja, also das heißt, Sie sind zu faul, sie sind nicht diszipliniert genug, sie müssen sich mehr kontrollieren, sie brauchen nur den richtigen Plan, ja, Ernährungsplan zum Beispiel. Und das ist was ich nicht erstelle. Wir werden keinen Ernährungsplan für dich erstellen, wo ich dir sage, was du morgens, mittags und abends essen sollst. Weil du bist ein erwachsener Mensch. So. Und das ist etwas, was auch dazugehört. Es kann natürlich je nach Ziel. Wenn dein Ziel ist, abzunehmen, kann es sinnvoll sein, einen Ernährungsplan zu haben, der dir in einer gewissen Weise deine Kalorienmenge vorgibt. Weil natürlich brauchen wir, um Körpergewicht abzubauen, ein Kaloriendefizit. Da gehört aber natürlich noch viel mehr dazu, ja, als eben nur dieses Kalorienthema. Wie ich schon gesagt habe, unser Gehirn entscheidet darüber, ob es Energie freisetzt oder nicht, ja, ob es zulässt, dass wir Gewicht abbauen oder nicht. Und wenn da eben das Nervensystem in der Dysregulation ist, wird es da schon mal nicht zustimmen. Und dann kämpfen wir wieder so gegen uns. Also auf der einen Seite, ja, ich brauche Kontrolle, ich brauche einen Plan, ich bin zu faul, ich bin nicht diszipliniert genug, mit mir ist irgendwas falsch. Und das entsteht häufig auch eben aus diesem Vergleich natürlich, ne, mit anderen über Social Media, gerade wenn wir vielleicht uns mit Frauen auch vergleichen, die super in Form sind, ja, super in Shape, total erfolgreich, wie auch immer, uns da dann mit jemandem zu vergleichen, deren Alltag wir nicht kennen oder der auch komplett anders ist als unserer, eine komplett andere Ausgangslage hat. Ja, und dann zu glauben, wir müssten einfach mehr wie die sein, ja, um es auch zu schaffen. Aber das lässt völlig außen vor, dass wir alle unterschiedliche Geschichten haben, die uns eben mitprägen. Und ich hatte tatsächlich auch schon mehrfach jetzt Frauen, die sowas denken wie, wenn ich einen Unfall hätte, dann könnte ich mich endlich mal ausruhen. Ja, oder wenn ich jetzt eine Krankheit bekomme, dann könnte ich mich endlich mal ausruhen. Und die waren super erschrocken davor, dass sie sowas gedacht haben und haben sich auch geschämt. Und an sich ist das aber, also erstens habe ich das wirklich schon oft gehört. Das ist etwas, was viele irgendwie denken, weil sie sich diese Ruhe ohne Grund nicht erlauben. Also es muss immer einen Grund geben, damit man eine Pause machen darf. Und weil die eben oft auch schon sehr, sehr lange über ihre Grenzen gegangen sind, ja, und ihre Bedürfnisse nicht geachtet haben, nicht wahrgenommen haben, und in der Kindheit häufig schon nie gelernt haben, dass es erlaubt ist, eine Pause zu machen, sondern eher, dass damit Faulheit verbunden ist. Ja, und dann ist man immer so auf Hab-Acht-Stellung, das kennen mit Sicherheit auch viele, dann lungert man mal auf der Couch rum und hat das Handy in der Hand oder so und man hört, der Partner kommt nach Hause und auf einmal tut man so, als würde man irgendwas machen. Na, als müsste man immer produktiv sein und dürfte sich niemals ausruhen. Und das ist sozusagen dann so ein eine Erlaubnis zu suchen danach, dass man sich mal ausruhen darf. Und eigentlich schon so eine tiefe Erschöpfung des Systems, ja, dass da der Gedanke aufkommt, mit einem Unfall, ja, wenn ich mal mir mein Bein breche, dann kann ich mal 6 Wochen eine Pause machen. Niemand will was von mir. Mhm. Ja, das ist natürlich einfach ein Notruf, sage ich mal, des Körpers, des ganzen Systems, das sagt, ey, du musst mal eine Pause machen. Und im Prinzip sind Erschöpfung und Burnout ja auch sowas. Und das ist dann manchmal auch da dann verbunden mit Menschen, die denken, okay, nur noch jetzt das eine Projekt, nur noch die Woche, nur noch der Monat, nur noch ein Jahr, nur noch bis Zeit XY und dann kann ich mich ausruhen und dann kann ich weniger machen. Aber wir leihen uns im Prinzip Energie aus der Zukunft, ne, so, die halt auch irgendwann einfach verbraucht ist und unser Körper dann sagt, nee, geht so nichts mehr, du musst jetzt Pause machen. Und das ist was ich bei vielen Menschen sehe. Ne? Oder eben auch, ich muss mir das verdienen. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin. Ich muss viel leisten. Ne? Das sind so diese Assoziationen im Hintergrund. Ja, und auch so ein bisschen diese Frage von jemand von außen muss mir sagen, was ich tun soll, was für mich richtig ist. Und das ist in einer gewissen Weise natürlich, wenn sich jetzt jemand ja nicht so intensiv mit dem Thema Gesundheit befasst hat, ja, absolut nachvollziehbar, ja, dass man sich von außen Hilfe sucht. Und auf der anderen Seite ist es eben auch da wieder so, dass viele eben ihrem eigenen Gefühl nicht mehr trauen. Nicht mehr wissen, was tut mir eigentlich gut oder nicht. Ja, und dann so abhängig werden von dem, was andere im Außen sagen, was ich zu tun habe und was mir zu gefallen hat. Ja.
Spannend. Es ist ja auch, also aus schamanischer Sicht, ne, hat ja die Krankheit auch immer eine Seele, ne, logischerweise auch eine Botschaft. Dann, was ist es für dich persönlich? Ich glaube, belegen kann man es jetzt nicht, aber ist erst der Geist oder erst der gesundheitliche Defizit da? Oder kann man es überhaupt pauschal sagen? Ich habe jetzt als Beispiel Vitamin B-Mangel und deswegen fühle ich mich müde und komme dadurch nicht mehr so richtig ins Tun. Oder ist es vorher schon und dadurch kommt dann das ist ja total fachlich falsch, was ich sage, gell? Aber du weißt, was ich meine. Bin ich gegen meine Richtung gelaufen, gegen meinen Plan und dadurch kommt der Mangel. Was war zuerst da?
Das geht beides. Also es geht in beide Richtungen. Das heißt, ich kann ja sowohl mich total verausgaben, also in Überarbeiten zum Beispiel oder auch irgendeine andere Form von chronischem Stress haben und das verbraucht mehr Nährstoffe. Das sorgt auch dafür, dass mein Darm schlechter Nährstoffe aufnimmt. Ja, und dadurch entsteht ein Nährstoffmangel, wenn ich nicht gleichzeitig eben entsprechend viel mehr dann zuführe. Ja, weil wenn ich mehr verbrauche und schlechter aufnehme, habe ich einen höheren Bedarf. Und den kann ich in vielen Fällen dann schon nicht mehr über eine normale Ernährung decken, müsste also eigentlich über eine Nahrungsergänzung das zuführen. Und dann führt eben diese Verstimmtheit oder auch der chronische Stress zu einer Abnahme von den Nährstoffen, die dann wiederum die Stressresistenz negativ beeinflussen. Also ich bin weniger belastbar, ich bin schneller gereizt, ich habe eine schlechtere Stimmung und das ist ein Teufelskreis. Ne? Und es geht aber genauso auch, ich ernähre mich einfach scheiße, ja, und nährstofflos und dadurch kann sich dann eben auch eben wieder Belastbarkeit, Reizbarkeit, Stimmung verändern. Ja, und auch das wieder ein Teufelskreis werden. Das geht in beide Richtungen. Ja.
Spannend. Gibt es so einen Satz mit deinen Klientinnen, den du immer wieder hörst?
auf ihre Probleme bezogen.
Mhm, zum Beispiel, ja.
Mir fällt tatsächlich jetzt kein bestimmter ein, aber etwas, was ich wirklich immer wieder sehe, dass Frauen sich selbst so verantwortlich machen und so schuldig fühlen und schlecht und nicht richtig für etwas, was nicht ihre Schuld ist, so, sondern was eher geschuldet ist einem System, das uns eben in diesen Funktionsmodus zwingt und auch noch dafür belohnt. Also das heißt, das, was ich im Prinzip gelernt habe, einmal durch meine Erziehung, durch das, was meine Eltern mir vorgelebt haben und eben auch noch in diesem System, in dem wir hier halt leben, ja, dass es irgendwie schwer vermeidbar ist, überhaupt an so einem Punkt zu landen, wenn du dir halt nicht bewusst darüber wirst, ja, und Eigenverantwortung übernimmst, dann wird es dein Normal werden, irgendwie chronisch krank zu sein. Ja, also wenn wir in diesem unbewussten Trott so drinne bleiben, na, wie die Gesellschaft so funktioniert normal. Ja, du hast deinen 40-Stunden-Job und du gehst arbeiten und danach bist du zu kaputt, um noch was für dich zu tun und landest auf der Couch mit so dem Brot abends zum Abendessen. Und bist eigentlich genervt und unzufrieden. Und dir fehlt's aber an Motivation. Ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, so dieses, ich habe keine Motivation. Und das ist manchmal ein bisschen ein Fehlgedanke von, wir brauchen erst Motivation, um etwas zu tun. Manchmal brauchen wir erst die Disziplin, um dann auch Motivation zu entwickeln. Ja, weil eben auch dieser erste Schritt für Veränderung einfach ein, ich mache es jetzt anders, braucht. Ja, wir können nicht in einem System bleiben, in dem wir nichts verändern und erwarten, dass sich etwas ändert. Mhm. Sondern uns hat ja etwas krank gemacht. Und in der Gesundheitspsychologie gibt es auch einen sekundären Krankheitsvorteil. Ja, das wäre sowas wie, ich habe einen Unfall und kann mich ausruhen. Dann ist der Unfall indirekt ein Vorteil, eine Erlaubnis dafür, ich darf mich ausruhen. Bei manchen Erkrankungen ist es auch, ich kriege Aufmerksamkeit. Endlich mal. Ich muss mich nicht mehr um alles alleine kümmern, weil da jemand ist, der mir zur Hand geht. Und das schwingt da auch mit. Also das heißt, ich brauche radikale Ehrlichkeit mit mir, die Bereitschaft, wirklich hinzugucken und hinzufühlen, auch wenn es scheiße unangenehm ist. So, das ist nicht schön zu sehen, dass man auch Dinge selber falsch gemacht hat. Natürlich nicht. Dass man auch selber durch sein Verhalten und sein Denken irgendwie dazu beiträgt, einen gewissen Zustand aufrechtzuhalten. Aber, und das ist der wichtige Punkt, viele geben sich dann daran dann so die Schuld. Ja, oder es gab jetzt so ein Video von dem Moor-Gründer von Christian Wolf, der gesagt hat, an einer Essstörung bist nur du selber schuld. Ja, wenn du eine Essstörung entwickelst, ist allein deine Schuld. Ich denke mir so, was für ein Schwachsinn. Ja, das spielt so, so viel mehr eine Rolle. Und das verschiebt halt wieder so, das macht den Menschen nur noch mehr ein schlechtes Gewissen. Und es geht nicht um Schuld, es geht um Verantwortung. Ja, und nicht dich darin halt fest zu halten, was in der Vergangenheit mal passiert ist. Ja, weil das machen dann manche halt auch, die sagen, ich hatte so schwer und es war alles schlimm. Und ja, das natürlich stimmt es. Und gleichzeitig bist du aber im Hier und Jetzt verantwortlich für das, was du tust. Ja, und das sich wieder zurückzuholen und klarzumachen. Und die Veränderung fängt in sehr kleinen Schritten an. Und das ist etwas, was ich tatsächlich mit meinen Kundinnen eben immer wieder bespreche, weil die alles auf einmal machen wollen. Die haben dann natürlich auch, man wird sich dann klar über bestimmte Dinge und dann denkt man, ich muss jetzt alles aufräumen, alles verändern. Und dann nehmen die sich viel zu viel auf einmal vor. Der Anfang ist, such dir die kleinstmögliche Veränderung raus, den kleinsten Schritt und den machst du. Und das gibt dir dann ja auch wieder ein Erfolgserlebnis, was dich dann wieder motiviert, weiterzumachen. Ja, und das ist so wichtig, weil dieser kleinste Schritt dafür sorgt, dass du ins Tun kommst. Und es ist viel wichtiger, als alles am Anfang zu verstehen. Ja, weil das kann auch so ein bisschen zu einer Starre führen. Und das habe ich selber auch schon erlebt. So, man überanalysiert dann. Du analysierst dann alles, was geht. Ne? Und warum ist das jetzt so? Und wie könnte ich jetzt was sagen, damit sich mein Gegenüber nicht angegriffen fühlt, sondern dass es gewaltfrei und bedürfnisorientiert ist. Ja, so. Und dann sagst du aber am Ende gar nichts, weil du dich so drin verlierst in dem, wie könnte ich sagen? Ja, oder du verwäschst dann das, was du eigentlich sagen willst, so sehr, dass es dann wieder nur drauf aus ist, bloß keinen Konflikt auszulösen. Und das ist ja wieder eigentlich ja aus dem alten Muster heraus, ja, dass es viel, viel heilsamer ist, dich zu trauen, das auszusprechen, ohne dass es perfekt ist. Ja, und das hält auch eine gesunde Beziehung aus. Ob das jetzt eine Freundschaft ist, ne, oder eine Partnerschaft. Wenn sich jeder gleich angegriffen fühlt, weil du irgendwie nicht das richtige Wort verwendest, dann läuft da was falsch. Und da, ne, und das ist halt nicht das Ziel von bedürfnisorientiert oder von gewaltfrei, ja, sondern dass wir natürlich lernen, uns auch irgendwie zu reflektieren und zu überlegen, was will ich denn sagen? Und nicht immer in Vorwürfen zu sprechen, sondern was brauche ich, wie habe ich mich gefühlt und so, aber das halt auch nicht zu zerdenken. Und da bin ich der Meinung, wir sollten viel mehr darauf achten, dass wir gemeinsam dran arbeiten, ein Problem zu lösen, ja, dass wir diese Haltung einnehmen, als du bist das Problem. So. Und das, ja, wieder ein neues Thema. Aber ja. das sind dann halt so Beispiele, woran wir merken können, ah ja, da ist ja noch ein, da wirkt das Thema. Nicht, indem ich es jetzt komplett analysiert und verstanden habe, sondern indem ich es im Alltag wirklich anders machen kann.
Mhm. Ja, schön. Bevor du noch die letzten Worte sprechen darfst und natürlich auch nochmal erzählen kannst, wo man dich findet, möchte ich gerne noch etwas von dir wissen, was die meisten Menschen nicht von dir wissen. Ganz egal was, ganz egal aus welchem Bereich.
Ich sehe mich da manchmal selber anders, habe aber trotzdem so eine Hemmung, Raum einzunehmen. So, vielleicht ist das was manche nicht erwarten würden. So, ich habe echt oft Hemmung, Raum einzunehmen und da schwingt auch diese Prägung mit, dass ich eine Last für andere bin, wenn ich Raum einnehme oder dass ich Menschen langweile. Also wie viele Prägungen ich eigentlich in diesem Sozialen noch habe. Also ich bin super introvertiert und fühle mich eigentlich in Menschengruppen sehr, sehr unwohl. Jetzt fällt mir tatsächlich auch was ein. Wenn ich verreise, dann muss ich vorher alles planen, weil es für mich auch da so ein super Krampf ist, wenn ich zwischendrin so lost bin. Ich bin mal von Dresden nach Köln gereist und bin geflogen, weil das tatsächlich der günstigste und schnellste Weg war. Und vom Flughafen musste ich dann mit dem Zug noch weiterfahren und einmal zwischendurch umsteigen. Und ich habe eigentlich auch da schon alles geplant und war dann aber, das war dann schon spät, ich war müde und bin dann an dem Umstiegsbahnhof in den nächsten Zug gestiegen und bin einfach direkt wieder zum Flughafen zurückgefahren. So, also ich war irgendwie eine Stunde länger dann abends noch unterwegs, weil ich einfach so verpeilt war und es nicht gecheckt habe. Und ich bin sehr impulsiv in manchen Dingen. So, also ich bin diese Mischung aus Naivität und impulsiv zu sein, ist manchmal eine sehr blöde Kombi, weil ich dann sehr unüberlegte Entscheidungen treffe oder nicht nochmal prüfe, ja, bevor ich etwas tue oder eine Entscheidung treffe, und dadurch schon ja Fehler gemacht habe. Blöde. Ja, also ich bin sehr naiv. Ja, und das ist ein bisschen diese Widder-Energie. So, also meine Sonne ist ja im Widder und ich habe so diese Impulsivität und Naivität, auch dieses, okay, wir fangen jetzt damit an und mir geht schnell die Puste aus für etwas. Also an etwas dran zu bleiben, fällt mir unfassbar schwer, obwohl ich einen Aszendenten im Steinbock habe. Also Menschen nehmen mich wahr als sehr diszipliniert und strukturiert und dabei bin ich es eigentlich überhaupt gar nicht. oder nur in manchen, unter manchen Umständen.
Ja.
Ja, so. Ich glaube, da, ja, das war jetzt was ganz Treffendes.
Schön. Super.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Chantal, für dieses super schöne, wieder lehrreiche. Ich nehme jedes Mal, wenn ich mit dir spreche, auch was für mich mit raus. Habe ich mir quasi so fast eine halbe Coaching-Session erschnorrt bei dir. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz viele berührt, die jetzt zugehört haben oder vielleicht da irgendwie anknüpfen wollen. Und wenn die anknüpfen wollen und jetzt mit dir sprechen wollen, wie erreichen sie dich am besten und was gibt es gerade so, was, wo man dich sehen kann, erleben kann, mit dir arbeiten kann?
Ja, am einfachsten geht es tatsächlich über meine Instagram-Seite chantal.ament, also einfach da eine Nachricht schicken und mir natürlich gerne folgen. Ich habe aktuell ein 1:1 Coaching im Angebot und jetzt ist aber tatsächlich gerade der Gedanke da, noch kleinere Angebote zu schaffen, also über einen kürzeren Zeitraum. Das 1:1 geht über 3 Monate und beinhaltet im Prinzip die Arbeit, wie ich sie jetzt so vorgestellt habe. Und ja, der Gedanke ist jetzt noch, was für eine Gruppe noch anzubieten, beziehungsweise irgendwie kleinere, so themenfokussierte Workshops oder so Live-Trainings. Das wird jetzt in der nächsten Zeit dann entstehen. Das heißt, ja, auf Instagram halte ich da eigentlich auf dem Laufenden.
Sehr, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du das alles so offen mit uns geteilt hast und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hören, spätestens auf Instagram.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut, mir ganz viel Freude gemacht und ja, einen schönen Tag noch.
Das war das Interview mit Chantal Arment und ich glaube, dieses Gespräch hat etwas berührt, das viele von uns kennen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht so benennen können. Und dieses Suchen nach einem Platz, dieses Anpassen, das Funktionieren, bis der Körper irgendwann sagt, jetzt reicht's. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht und wenn du heute etwas mitnimmst, dann hoffentlich zumindest das, dass du nicht erst zusammenbrechen musst, um dir Ruhe zu erlauben. Und du musst doch nicht alles verstehen, um den ersten kleinen Schritt zu gehen und du musst nicht alleine herausfinden, was dein Körper dir sagen will. Alle Links zu Chantal findest du jetzt unter dieser Episode in den Shownotes, auch auf Instagram. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass uns doch unbedingt eine Bewertung da. Das kostet dich keinen Cent und du hilfst uns aber damit ganz, ganz enorm, den Podcast und unsere Arbeit bekannter zu machen. Bis bald, deine Carina.